kind of good friend. Cause you're kind of good friend. Cause you're kind of good friend.
You told me that I shouldn't. I told you that I wouldn't.
Auf Radio Frei.
Absoluter Wahnsinn.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Soundtrack. Ich heiße Jan und ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Und wir machen heute weiter und reisen erneut zum Planet der Affen. Nachdem wir bereits die ersten beiden Teile sozusagen durchgearbeitet haben, geht's heute weiter mit Teil 3 und 4. Obwohl die ja nie durchnummeriert wurden, sondern alle Filme, die in dieser Reihe erschienen sind, haben einen einzigartigen Titel, damit es da keine Verwechslungsgefahr gibt, bei dem die deutsche Übersetzung in den meisten Fällen ganz treffend war, aber manchmal hat es nicht so ganz gepasst wie beim zweiten Teil, der hieß im Original Beneath the Planet of the Apes und bei uns hieß der Rückkehr zum Planet der Affen, was erzählerisch nicht so wirklich Sinn ergibt. Der Einzige, der zum Planet der Affen zurückkehrt, sind wir, der Zuschauer. Aber vielleicht war es auch genauso gemeint. Und dann gibt es dann im weiteren Verlauf, da werden wir nachher noch drüber sprechen, ein paar, sagen wir mal, zumindest ja grammatikalische Ungenauigkeiten bei der deutschen Übersetzung. Aber ansonsten ist das auch alles gar nicht so wichtig. Wir reden heute zunächst über den dritten Film. Der ist 1971 erschienen und hieß im Original Escape from the Planet of the Apes. Und bei uns hieß er Flucht vom Planet der Affen. Und der Titel ist irreführend, denn eigentlich geht's gar nicht um die eigentliche Flucht, die ist nur der Auslöser der Geschichte, die hier passiert. Aber das, was man sich so vorstellt, gerade im zweiten Teil gibt's da eine sehr starke Perspektive, einen sehr starken Fokus auf die beiden menschlichen Protagonisten in dieser ganzen Geschichte. Und man kriegt von den beiden Affenfiguren, die man im ersten Teil durchaus kennengelernt hat und die auch Charakter bekommen haben, kriegt man im zweiten Teil gar nicht so viel mit, die tauchen nur am Rand auf. Und so wie der zweite Teil endet, könnte man durchaus die Frage stellen, oh, und was ist eigentlich mit den beiden Affen passiert, die wir ja auch kennen und lieben gelernt haben. Und ich glaube, viele Leute dachten, genau um die geht's dann auch. Also das ist auch irgendwie das Richtige, aber irgendwie auch anders. Ich versuch's mal auseinander zu klamüsern. Auf jeden Fall wird es schräg und das sehr, sehr schräg heute. Und das sage ich, nachdem wir, wie gesagt, den zweiten Teil auch gerade erst gesehen haben, der damit endete, dass eine Sekte von menschlichen Killer-Telepathen, die eine Atombombe angebetet haben wie einen Gott. Okay, damit endete der zweite Teil und wie gesagt, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, im dritten Teil wird's noch schräger. Erstmal ganz kurz zu den menschlichen Koordinaten in diesem Film. Regie hat hier Don Taylor geführt, das ist ein amerikanischer Regisseur, der hat vor allem Fernsehen und aber auch so ein paar Kinofilme gemacht. Die Diamantenlady war sein letzter Film in den 80ern, der war recht bekannt und dürften heute auch ein paar Leute kennen. Was auch viele Leute kennen dürften, ist der zweite Teil der Omen-Filmreihe, den hat Don Taylor ebenfalls gemacht. Und die Insel des Dr. Moreau, auch absoluter Filmklassiker der 70er Jahre, auch da hat Don Taylor Regie geführt. Und trotzdem muss man sagen, man ist immer wieder erstaunt, aber diese Filme waren wirklich sehr, sehr erfolgreich, deswegen hat man das ja immer weitergeführt. Sein erfolgreichster, bekanntester Film ist tatsächlich Flucht vom Planet der Affen. Als Schauspieler, in Anführungsstrichen, sehen wir hier die beiden Darsteller, die bereits seit dem ersten Film auch diese Rollen spielen. Also wir haben hier Roddy McDowall als Cornelius und Kim Hunter als Sarah. Und wie gesagt, die haben ja Affenmasken und Affenkostüme, deswegen können wir nicht so viel über deren, ich weiß nicht, wie Roddy McDowall wirklich aussah oder aussieht. Auf jeden Fall sieht man sein echtes Gesicht nicht, man sieht nur seine Affenmaske. Und die Geschichte ist folgende. Eine Raumkapsel stürzt in der Gegenwart des Jahres 1971 oder so ab auf der Erde. Wir sind also wieder in der Vergangenheit im Vergleich zu den vorigen beiden Teilen. Und ein Militärhubschrauber kommt angeflogen mit ein paar Navy Seals, die da sofort abspringen und diese Kapsel sichern und vermeintlich versuchen dort die Astronauten zu retten. Sie sprengen die Kapsel auf und heraus tritt aber ein Affe. Und man ist völlig überrascht und völlig entsetzt. Und ja, die beiden Affen-ProtagonistInnen aus den ersten beiden Filmen haben es irgendwie geschafft, von der Erde, wie sich ja herausstellte, war ja der Planet der Affen nichts anderes als die Erde, nur im Jahr 4000 irgendwas, von diesem Planeten zu fliehen, bevor er, und das ist der nächste Spoiler, explodiert ist. Und jetzt wird es ein bisschen schwierig, so ein Narrativ ergibt das alles irgendwie keinen richtigen Sinn mehr. Also bei den ersten beiden Teilen konnte man mir erklären, dass die Raumschiffe einfach so schnell und vor allem so lange unterwegs waren, dass die Zeit auf der Erde ganz anders verstrichen ist als für die Raumfahrer, sehr viel schneller. Und die sind halt so weit geflogen, dass sie irgendwann, ohne es zu merken, wieder zu ihrem eigenen Planeten zurückgekehrt sind, nur eben im Jahr 4000 irgendwas. Das ergibt irgendwie noch so halbwegs Sinn. Aber warum die Affen, die jetzt vom Planeten Erde des Jahres 4000 irgendwas zurück, also wegfliegen und dann aber irgendwie in der Zeit auch zurückfliegen und dann wieder auf der Erde des Jahres 1970 ankommen, das habe ich nie so richtig verstanden. Das wird auch gar nicht großartig erklärt, warum und wie das möglich ist. Das wird einfach nur erzählt und dann ist das jetzt so. Die Affen sind also auf der Erde gelandet und zunächst werden sie eingesperrt im Zoo, weil es sind ja Affen, aber es wird dann recht schnell festgestellt, dass sie sehr intelligent sind und zum Beispiel sprechen können. Und dann werden sie wie bei so einer Art Tribunal oder bei so einer Anhörung werden sie befragt zu den Geschehnissen rund um die Astronauten Taylor und Brand, die beiden Astronauten aus den ersten beiden Filmen, die ja nun irgendwie verschwunden sind, und warum sie geflohen sind und wie es sein kann, dass auf einem Planeten, der von Affen dominiert ist, warum sie dann ausgerechnet jetzt nicht eingesperrt werden sollten und so weiter. Das ist auch alles wieder ein bisschen merkwürdig und eine Reminiszenz an die Gerichtsverhandlung im ersten Teil. Da sieht ja Taylor sich einer ähnlichen Befragung ausgesetzt und hier werden also jetzt die beiden Affen bei einer öffentlichen Anhörung verhört und werden aber doch recht freundlich aufgenommen und es ergibt ein, zwei lustige Szenen, wie diese beiden Affen, dieses Affenpärchen in einem Hotel wohnt und wie sie einkaufen gehen und das ist auch alles ganz schön lustig. Dann gibt es allerdings einen Wissenschaftler, der will mehr erfahren, der will die auch eigentlich eher untersuchen und sezieren und rausfinden, warum sind die so intelligent und der jagt die. Bei dem Film sind mir zwei große Sachen aufgefallen. Erstens die Ausstattung. Und die Masken vor allem, weil das ist ja das, wofür diese anderen Filme bekannt waren, diese unglaublichen Kostüme und Masken. Das lässt hier schon echt stark nach. Also man sieht schon, dass das Affen sind, man sieht aber auch, das sind Menschen mit einer Affenmaske. Und diese Illusion eines lebendigen, sprechenden Affens, das wird hier nur noch schwerlich aufrechterhalten. Das liegt daran, dass einfach die Affenmaske sehr, sehr statisch wirkt und die Mimik und Bewegung in diesem Gesicht nur noch sehr reduziert sind und man im Grunde alles nur noch über die Sprache macht und das wirkt irgendwie komisch und befremdlich und auch irgendwie schräg. Und das zweite große, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe das Gefühl, es fehlt was. Ach, dieser Umschwung zwischen die Affen sind herzlich willkommen und dürfen hier leben und wir finden es lustig, die beim Einkaufen zu beobachten, bis hin zu wir jagen die mit scharfen Schusswaffen und hetzen die durchs halbe Land. Das geht ganz schön schnell und ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Und es gibt zwischendurch auch plötzlich Figuren, die sind vorher am Anfang schon aufgetaucht und sind plötzlich die besten Freunde der Affen. Und es gibt da so einen Zirkusdirektor. Habe ich nicht kapiert, wo der plötzlich herkam. Also das war alles ziemlich merkwürdig und ich habe den Eindruck, dass da was fehlt, als würde da was sehr stark gekürzt wurden, als hätte man irgendwann gesagt, das ist alles zu lang. Die Musik ist von Jerry Goldsmith und die ist ganz anders als das, was er im ersten Teil gemacht hat. Ich fühlte mich vom Sound her so ein bisschen an das Blaxploitation-Kino erinnert. Das ist also sehr soulig, sehr, sehr jazzig, sehr funky, so ein bisschen, als hätte Roy Ayers oder Isaac Hayes, als hätten die persönlich den Soundtrack so ein bisschen betreut. Aber wie gesagt, Jerry Goldsmith hat hier seine Jazz-Ader raushängen lassen und da einen sehr aufgelockerten, funkigen Soundtrack gemacht, der aber auch wiederum so ein bisschen dieses Abstrakte, was seit dem ersten Teil in den Soundtracks schon mit dabei ist, auch mit, das hat er auch mit reingearbeitet, so dass man sich durchaus musikalisch ziemlich rund an den ersten Teil erinnert fühlt und sich generell schnell zu Hause fühlt, wenn man an die anderen Planet der Affen-Filme denkt. Wir hören jetzt mal rein in den Soundtrack zu Flucht vom Planet der Affen aus dem Jahre 1971, komponiert von Jerry Goldsmith.
Thank you. Hört nur. Ich glaube, ich rieche was.
Soundtrack. Auf Radio Frei.
Ein Paradebeispiel für telekinetische Aktivität. Seht euch diesen Schlamassel an.
Willkommen zurück zum Planet der Affen oder willkommen zurück zu Soundtrack. Wir hören Musik aus Planet der Affen, haben in der ersten Hälfte den Soundtrack zu Flucht vom Planet der Affen aus dem Jahr 1971 reingehört. Komponiert wurde das Ganze wieder von Jerry Goldsmith. Wir kommen jetzt zum nächsten Teil. Teil 4, beziehungsweise der vierte Film in dieser Reihe, kam bereits ein Jahr später, 1972, in die Kinos und trug den Titel Conquest of the Planet of the Apes und im Deutschen dann eben die etwas holprige, aber natürlich sehr genaue Übersetzung Eroberung vom Planet der Affen. Auf dem Planet der Affen hat man wahrscheinlich noch nie was vom Genitiv gehört, deswegen nehmen wir es da nicht so wahnsinnig genau. Wie gesagt, 1972 kam dieser Film raus und Regie hat hier ein gewisser J. Lee Thompson geführt. Das ist ein ja, etablierter Filmregisseur gewesen in den 60ern und 70ern, hat 1961 zum Beispiel Regie geführt beim Anthony Quinn, ja, Machwerk, die Kanonen von Navarone und ist auch eben in dieser, ja, ein bisschen in dieser Western- und Sandalenfilm-Bubble auch hängen geblieben. Sein erfolgreichster Film, es ist wieder mal so, ist ausgerechnet eben der Planet der Affen 4, die Eroberung vom Planet der Affen. Als Darsteller gibt es sehr viele Menschen, die wir gar nicht kennen, die ich namentlich nicht kenne, vom Gesicht her nicht erkannt habe, aber Rhodey McDowell ist tatsächlich wieder dabei. Das ist der, der in allen drei bisher erschienenen Planet der Affen immer die Rolle des Cornelius, des Affen Cornelius, des Wissenschaftlers gespielt hat, der aber im vorigen Teil dann nicht überlebt hat. Und jetzt in diesem vierten Teil nimmt er die Rolle des Sohnes von Cornelius ein, denn das ist der große Twist am Ende des dritten Teils, dass die beiden, das Affenpärchen, das da zur Erde geflohen ist, sie war schwanger, Zira war schwanger und ein junger Schimpanse namens Caesar wurde geboren und durch eine List von einem Zirkusbesitzer versteckt. Viele, viele Jahre sind seitdem vergangen, ungefähr 20. Wir befinden uns also jetzt so ungefähr in den, ja, in den 90er Jahren auf der Erde und die Welt hat sich sehr stark verändert, denn eine große Seuche hat sämtliche Haustiere der Menschen dahin gerafft. Und also alle Katzen und Hunde sind gestorben und als Ersatz hat man sich überlegt, hey, dann nehmen wir doch Affen, als Haustiere zumindest ging es damit los und die wurden dann aber immer weiter entwickelt, auch genetisch verändert, sodass sie immer größer wurden und immer mehr Aufgaben übernehmen konnten und tatsächlich inzwischen so eine Art Sklavenrasse für die Menschheit geworden sind und da an allen möglichen Ecken und Enden arbeiten Affen, die aber ansonsten, die sind natürlich intelligent genug, um eben solche Aufgaben zu erledigen, die ihnen übertragen werden, aber sie können nicht sprechen und sind also nicht wirklich so intelligent wie der Mensch. Der Mensch unterdrückt diese Affen also. Und hier lernen wir Caesar kennen, der eben noch immer bei dem Zirkusbesitzer lebt, der ihn seit seiner Geburt versteckt hält. Und Caesar muss so tun, als sei er ebenfalls ein, in Anführungsstrichen, ganz normaler Affe, der nicht sprechen kann. Er ist aber viel, viel intelligenter. Durch seine Eltern, die ja auch sprechen konnten und hochintelligente, hochentwickelte Affen waren, ist er natürlich auch so und kann auch sprechen und reden und ist viel intelligenter und schlauer als alle Affen und auch als die meisten Menschen übrigens. Und lebt also in dieser Welt, in der seine Artgenossen unterdrückt und misshandelt und oft auch gefoltert und nicht gut behandelt werden generell. Und muss eben so tun, als wäre er einer von ihnen, damit er nicht entdeckt wird. Und wie gefährlich das ist, das merkt man dann bei einer Szene, in der irgendwelche Demonstranten, das sind frustrierte Arbeiter, die ihre Jobs verloren haben, weil sie von Affen ersetzt wurden, die greifen einen da umherlaufenden Affen dort an, der da gerade irgendwie einen Botengang erledigt und misshandeln den und dabei rutscht Caesar, der das beobachtet, dann eben so einen Fluch raus. Er beschimpft die Menschen und das kriegen die natürlich mit und finden es sehr merkwürdig und der Premierminister in dieser Zeit ist übrigens auch jemand, der sehr genau hingehört hat, was die Affen im vorigen Teil erzählt haben. Die haben nämlich was vom Weltuntergang erzählt und dass die Erde zugrunde geht, nicht zuletzt, weil eben die Affen die Herrschaft über die Erde übernehmen und der hat da keinen Bock drauf und deswegen wird der sehr hellhörig, als er von einem intelligenten sprechenden Affen hört und will diesen Typen haben, diesen Affen. Und da schlägt dann der ganze Sicherheitsapparat, der sich inzwischen aufgebaut hat, Sicherheit und Kontrolle, das ist so dieses dystopische Motiv dort in dieser Welt, und die machen dann buchstäblich Jagd auf Caesar, der dann sich irgendwann gezwungen fühlt, jetzt zu sagen, jetzt reicht's, und ruft seine Artgenossen zur Revolution auf, und die gibt es dann, und das ist sozusagen das, was in diesem Film passiert. Also, dieser Film ist enorm anstrengend und zwar wegen seiner grundsätzlichen Stimmung, seiner Atmosphäre und seiner Erzählweise. Es gibt sehr viele Passagen in diesem Film, wo nicht menschlich gesprochen wird, sondern man hört Affengegrunze und Geschrei und dazu die Musik, in die wir dann gleich auch eintauchen werden. Und das ergibt eine sehr, sehr anstrengende, sehr stressige Grundatmosphäre, die da die fast ja knapp 2 Stunden, die dieser Film läuft, mehr oder weniger durchläuft. Ich habe am Ende, als der Abspann dann vorbei war, gemerkt, wie gestresst ich war nach diesem Film, weil es wirklich sehr anstrengend war. Nichtsdestotrotz, also trotz aller negativer Dinge, die dieser Film aufwartet, muss ich ehrlich sagen, ist die grundsätzliche Atmosphäre und die Stimmung doch so dicht, dass das irgendwie reißt es mit und man ist irgendwie dabei. Und auch das Ende ist sehr, sehr dramatisch und sehr theatralisch auch. Aber irgendwie passt das zu der gesamten Stimmung und Ausrichtung dieses Films. Diese leicht apokalyptische Grundstimmung, die ist da wirklich doch ganz gut getroffen, trotz aller Missstände, sage ich mal. Also selbst das hat dieser Film letztendlich irgendwie hingekriegt. Und das, finde ich, ist auf jeden Fall heute auch immer noch ein Blick wert. Auch wenn das alles nicht besonders tiefgründig ist. Ja, inhaltlich, philosophisch ist das alles so subtil wie ein Holzhammer irgendwie. Aber am Ende, wie gesagt, durch diese reduzierte, gekünstelte Form passt es doch dann irgendwie so ein bisschen zusammen am Ende. Die Musik, oh, über die will ich gar nicht so wahnsinnig viel sagen, die stammt vom Komponisten Tom Scott. Der hat auch relativ vielen in den 60er, 70er Jahren gescored. Ich glaube, somit das bekannteste ist Der Volltreffer. Aber ein Film, den ich nicht gesehen habe, auch aus den 70ern. Und eben auch hier wieder das erwähnenswerteste ist der Soundtrack zu diesem Film Eroberung vom Planet der Affen. Und der macht etwas, was Jerry Goldsmith im ersten Teil schon versucht hat, also so ein bisschen avantgardistisch, ein bisschen abstrakt, experimentell klingt das alles, aber mit wesentlich weniger Mitteln. Es gibt nur noch ein ganz klitzekleines Orchester. Es klingt eigentlich alles eher wie eine Big Band Besetzung. Sehr viele einzelne, sehr trockene Instrumente. Viel Schlagwerk, auch viel so Klicker, Klacker und sowas alles. Und hier und da so ein kleiner Synthesizer-Einwurf. Also im Grunde von der Art her so ähnlich wie beim ersten Teil, nur dass eben hier kein riesen London Sinfonia Orchestra mehr zur Verfügung stand, sondern eben nur noch die keine Ahnung, die Big Band von der Kantine des Kostümherstellers oder so. Um es mal ein bisschen despektierlicher auszudrücken. Wir hören jetzt mal rein in den Soundtrack zu Eroberung vom Planet der Affen aus dem Jahre 1972, komponiert von Tom Scott.
Thank you. Thank you.
Und das war es schon wieder fast mit Soundtrack für diese Ausgabe. Wir haben heute in die Soundtracks der Filme Flucht vom Planet der Affen aus dem Jahr 1971 reingehört. Dieser Soundtrack wurde von Jerry Goldsmith komponiert, war sehr jazzig und funky und hat mir total gut gefallen. Und in der zweiten Hälfte gab es den Soundtrack zu Eroberung vom Planet der Affen aus dem Jahr 1972. Hier hat das ganze Ding komponiert Tom Scott. Oh, und wir haben es geschafft, zumindest für den Moment. Das sind, glaube ich, so mit die anstrengendsten Teile dieser Reihe gewesen, gerade der vierte. Meine Herren, es gibt noch einen Teil in dieser alten Reihe und dann geht's ja immer noch fröhlich weiter. Wie gesagt, die Reihe der Planet der Affen Filme geht bis ins Jahr 2024 bis jetzt und da haben wir noch einiges vor uns und es wird sehr, sehr spannend, vor allem in der nächsten Ausgabe. Freut euch darauf, ich freue mich auf jeden Fall. Bis dahin sage ich danke und ciao.